NDR Kultur à la carte.
Heute mit Annemarie Stoltenberg am Mikrofon und im Studio begrüße ich ganz herzlich Kathi Naumann. In den Buchhandlungen liegt jetzt schon bereit ihr neuer Roman Fernwehland. Offiziell erscheint das Buch am nächsten Dienstag, spielt diesmal auf hoher See. Kathi Naumann, haben Sie schon von vielen gehört, dass Sie ungeduldig auf dieses neue Buch warten?
Ja, ich bekomme immer ganz viel Leserpost und werde auch bei den Lesungen gefragt. Also meine Leser warten schon immer sehr ungeduldig auf das neue Buch.
Das kann ich verstehen. Fernwehland, Sie haben sich ja wieder ein Riesenthema ausgesucht, Kathi Naumann. Diesmal geht es um Schiffe, es geht um Flussschiffe und um die Kreuzfahrtschiffe. Das ist ein schwieriges Fachgebiet und Sie haben ja freundlicherweise hinten im Buch so kleine Hilfestellungen. Also es gibt eine Zeittafel, wann da welches Schiff gebaut wurde, wo es gefahren ist, wo es seinen Eigner gewechselt hat. Also Sie führen uns da schon so ein bisschen durch die Schifffahrtsgeschichte. Wie haben Sie sich das angeeignet, diese diffizilen Kenntnisse über ein so großes Fachgebiet?
Ja, das ist immer so bei meinen Themen, dass mir das erstmal völlig neu ist. Also ich habe eigentlich keine Ahnung von Seefahrt oder von Schiffen. Ich suche mir dann Fachbücher, ich recherchiere ganz viel, ich suche mir Fachleute und lass mir diese ganzen Sachthemen erklären, versuche die zu verstehen. Übersetze die dann so, dass es sich auch noch schön liest und dann trotzdem nicht falsch ist. Und weil ich immer so viele Rückfragen bekomme von Lesern, ob denn das stimmt und wie denn die wirklichen Tatsachen sind. Deswegen habe ich immer jetzt hinten dran so eine Zeittafel und nochmal ja diese Sachthemen erklärt, dass wer das gerne möchte, kann sich da informieren und wer nicht,
der und kann das einfach auch nachvollziehen. Dann.
Genau. Man kann auch, also eigentlich alles, was ich beschreibe, die Personen sind fiktiv, aber die Schiffe, die Örtlichkeiten, das ist alles real und man kann das alles nachvollziehen. Also auch die Reisen, ne, die die Personen in dem Roman machen.
Jetzt haben wir schon so ein Geheimnis daraus gemacht. Fernwehland heißt der neue Roman. Da geht es unter anderem um ein Kreuzfahrtschiff, das die DDR hatte, mit dem Namen Völkerfreundschaft. Das fuhr dann ins sogenannte, wie nannte man das, sozialistische Ausland, Schwarzes Meer, Kuba.
Sozialistische Häfen. Also man muss dazu sagen, dieses Schiff ist nicht von der DDR gebaut worden. Dieses Schiff hat eine so fantastische Geschichte, dass, also ich kannte es unter dem Namen Völkerfreundschaft. Damals hatte es den Heimathafen in Warnemünde und heute heißt das Schiff Astoria. Also das ist das älteste noch fahrtüchtige Kreuzfahrtschiff der Welt. Zur Zeit der Recherche lag es in Rotterdam im Walhafen und gebaut worden ist das Schiff aber zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Schweden. Es ist auf den Namen Stockholm getauft worden und es hat damals die schwedisch-amerikanische Linie zwischen Göteborg und New York bedient gehabt. Und auf einer dieser Fahrten ist die Stockholm mit der Andrea Doria kollidiert. Die Andrea Doria ist daraufhin gesunken. Das war übrigens der erste Schiffsuntergang, der gefilmt worden ist, also wo in Nachrichten drüber berichtet worden ist. Und danach galt die Stockholm als Unglücksschiff. Und die Schweden wollten nicht mehr damit fahren. Und das hat die DDR, die ja nicht sehr zahlungskräftig war, in die glückliche Lage versetzt, dieses wundervolle Schiff zum Schnäppchenpreis erwerben zu können. Und von da an ist das 25 Jahre als sozialistisches Kreuzfahrtschiff für die DDR gefahren. Und es war der Traum aller Ostdeutschen, obwohl nur ganz wenige damit fahren durften.
Sie sind Jahrgang 1962 in Leipzig 63. geboren, was man so ein bisschen hört.
Ja.
Das ist eine sehr schöne Klangfärbung in Ihrer Sprache. Sie sind aber selbst nicht auf der Völkerfreundschaft gefahren.
Nein, wäre gar nicht möglich gewesen, weil Kinder und Jugendliche nicht darauf fahren durften. Das waren eigentlich linientreue alte Genossen, denen man den Sprung über die Reling nicht mehr zugetraut hat. Man hatte immer Angst vor Republikfluchten. Und ganz am Anfang, in den ersten Jahren, ist die Völkerfreundschaft tatsächlich auch noch ins Mittelmeer gefahren und nach einem Südafrika-Landgang sind also 25 Passagiere nicht mehr an Land gekommen. Die sind also gleich dort geblieben und danach durfte die Völkerfreundschaft eigentlich nur noch diese Küsten aus der Ferne sehen. Die haben also wie die Möhre vor der Nase gehabt. Die Passagiere konnten das also nur sehen und ist aber sozialistische Hafen angefahren, also Havanna zum Beispiel und die Schwarzmeerorte.
Ich merke, dass Sie beherrschen dieses Stück Seefahrtsgeschichte ganz souverän. haben sich da tief hineingearbeitet. Das war in Ihren vorherigen Romanen ja auch so, als es um den Bergbau im Erzgebirge ging oder um ein Hotelunternehmen im Thüringer Wald, am Rennsteig oder ein Puppenmacherunternehmen. Sie haben in jedem Ihrer Bücher eben diese Themen und verflechten das miteinander. Also es ist immer ein Stückchen Geschichte seit dem Wechsel, seit dem Jahrhundertwechsel, 19. bis 20. Jahrhundert, Weimarer Republik, Nazizeit und ein Stückchen DDR-Geschichte, aber von heute aus betrachtet und das Ganze verflochten wie einen Zopf. Beschreibe ich damit Ihre literarischen Verfahren einigermaßen richtig?
Ja, also der Ursprung ist für mich eigentlich immer, was wir heute sind, hat die Vergangenheit aus uns gemacht. Und ich finde es so spannend, in die Vergangenheit zurückschauen zu können, was wir ja heute oft gar nicht können. Also ich mal als Beispiel, ich habe das Haus meiner Eltern ausräumen müssen und habe viele Gegenstände gefunden, wo ich mich gefragt habe, wozu haben die gedient, warum sind die angeschafft worden? Und ich finde es so spannend, in einem Roman diesen Blick zurück dann machen zu können, zwischen diesen Gegenwartskapiteln, dass wir uns Fragen stellen in der Gegenwart, die wir heute eigentlich gar nicht beantworten können. Und wir als Leser mit dem Blick zurück schauen können, was ist der Ursprung dafür gewesen? Was war der Auslöser dafür? Warum verhalten sich Menschen heute so? Was ist der das Samenkorn gewesen für all das?
Wie sind wir die geworden, die wir sind?
Ja, ja.
Wenn ich mir einen Soundtrack vorstellen sollte für Ihre Bücher, dann wäre das schon Florian Christel, den haben Sie sich gewünscht ja. für unsere Sendung heute. Der ist ja ähnlich in der Musik so ein kleiner Seitenansteiger, wie Sie das in der Literaturszene, glaube ich, auch sind. Mit keinem klassischen Werdegang, sondern ganz viel aus sich heraus geschöpft. Er hat ein Werk geschaffen, das heißt Donau, und daraus hören wir jetzt den Strom. Fernwehland heißt das neue Buch von Kathi Naumann, das am nächsten Dienstag offiziell erscheint, aber das Buch ist schon fertig. Wie ist das für Sie, wenn Sie ein neues Buch in der Hand halten?
Sehr aufregend. Also am aufregendsten ist für mich immer, was die Zeitzeugen, mit denen ich gesprochen habe, dann dazu sagen. Ob die sich wiedererkennen, ob ich alles richtig wiedergegeben habe. Das ist für mich das Aufregendste daran, ja.
Als Sie es geschrieben haben, haben Sie eben erzählt, haben Sie viel Florian Christel gehört, Strom. seine Komposition über die Donau. Und das passt ja auch gut zu Ihrem Buch, denn es geht nicht nur um das Kreuzfahrtschiff, das unter dem Namen Völkerfreundschaft zu DDR-Zeiten fuhr und vorher viele andere Namen hatte und hinterher auch wieder andere Namen und andere Eigentümer. Es geht auch um ein Dampfschiff auf der Elbe, also auch ein Strom, ein Fluss.
Ja. Da hat die Musik mich unheimlich schön reinversetzen können in die Elbe. Ich bin auch dorthin gefahren, also ich recherchiere immer direkt vor Ort. Ich bin an diese Dampferanlegestelle, die es heute noch gibt, in Kötschenbroda gefahren, habe dann dort direkt
geschrieben. Kötschenbroda ist übrigens einer der Ortsnamen, die wir Westdeutschen immer nicht aussprechen können.
Ja.
Kötschenbroda, sagen Sie.
Kötschenbroda, ja.
Kötschenbroda.
Ja. Das ist ein Stadtteil von Radebeul und dort gibt es eine Dampferanlegestelle, auch diese Restauration Dampfschiff, die gibt es noch und das war ein unheimlich schöner Ort, um den Eingang des Romans zu schreiben. Also es geht, der beginnt ja mit einem kleinen Jungen, dessen Mutter auf einem Elbdampfer in der Wirtschaft arbeitet und die haben damals die Wirtsleute die gesamte Saison über durchweg auf dem Schiff gearbeitet und die beiden können sich immer nur zuwinken. Der Junge sitzt also immer am Ufer, wartet drauf, dass seine Mama irgendwann vorbeifährt und er ihr dann zuwinken kann. Und diese Szenen, also erstens, wenn ich zu Hause am Schreibtisch geschrieben habe, habe ich eben gerne Klaviermusik dazu gehört, die so mir dieses Gefühl vom Fluss vermitteln konnte. Oder ich bin eben wirklich direkt dort gewesen vor Ort, damit ich das alles riechen, spüren kann. Ich muss die Dinge immer anfassen, um möglichst echt drüber schreiben zu können.
Das ist der kleine Erwin, der ja auch viel neben diesem Schiff noch hinterherläuft, um so lange wie möglich seiner Mutter zuzuwinken und sie verstehen das auch so zu berühren mit Details. Er geht denn auf einen Jahrmarkt und gibt sich unglaublich viel Mühe, etwas für seine Mutter zu schießen, da an so einem Stand, an so einer Bude. Und das ist dann so eine Blume, so eine Brosche, Mohnblüte, die er ihr schenken will.
Ja, die haben halt immer sehr viel Sehnsucht nacheinander. Und die beiden verbindet eben sehr die Sehnsucht nach Schiffen und nach dem Wasser. Das teilen sie auch miteinander. Und sie geben das dann weiter an die nächste Generation.
Das spielt ja auch zu harten Zeiten. Es ist viel Not, Armut und diese Mutter muss so hart arbeiten. Ihr Mann ist gestorben und die Schwiegermutter wirft das ihrer Schwiegertochter vor, dass ihr Sohn nicht mehr das, wobei sie nun wirklich nichts dafür kann, lässt sie das täglich spüren. Das sind auch so ganz innige Passagen in dem Roman, wie sie das versucht zu verstehen, dieses wirklich garstige Verhalten der Schwiegermutter. Und der Sohn, der so ein bisschen vermittelnd da wirken kann.
Ja, also Dora ist auch wirklich die Mutter, ne, heißt Dora, ist eine meiner Lieblingsfiguren in dem Roman.
Meine auch. Ja, mochte Dora wahnsinnig gerne.
Und ich mag so gerne so Milieustudien von kleinen Leuten. Also eigentlich sind meine Helden keine großen Helden, sondern immer kleine Leute. Und das ist auch das, was mich immer interessiert, ne, Alltagsgeschichte. Und das ist das, was wir auch so nachfühlen können.
Und Dora ist ja wirklich tüchtig auch. Sie versucht, über die Runden zu kommen. Und man mag sie später auch so gerne, als sie denn den kleinen Henry als Enkel bekommt. Und so manches nachholen kann mit Henry, was sie mit ihrem eigenen Sohn nicht erleben konnte, weil sie eben immer so viel arbeiten musste. Sie macht dann Heimarbeit. Da befinden wir uns denn als Henry-Kind ist schon zu DDR-Zeiten.
Ja, der ist zu DDR-Zeiten dann geboren.
Und Erwin, der eigentlich dieses große Fernweh hatte, das an der Elbe entstanden ist, der darf nicht zur See fahren. Er heiratet und muss dann für seine Familie sorgen. Aber Henry, der schafft es, zur See zu fahren.
Also sein Vater gibt ihm eigentlich diese Sehnsucht mit. Die sitzen dann beide zusammen immer an der Elbe und lassen Schiffchen ins Wasser und stellen sich vor, wie dieses Schiffchen die ganze Elbe entlang fährt und die Grenze überwindet. Deutschland ist ja dann die Elbe ist ja geteilt wie Deutschland und sie stellen sich vor, dass das Schiff in Hamburg rauskommt und dann ins große Meer fährt. Und diesen Traum, den nimmt Henry von seinem Vater mit und er will dann zur See fahren. Das ist damals nicht so einfach gewesen, zu DDR-Zeiten den Seefahrtsschein zu bekommen, das Seefahrtsbuch zu bekommen, weil man eben immer Angst hatte vor Republikfluchten. Und man ist also wahnsinnig überprüft worden. Man musste natürlich ein gutes polizeiliches Führungszeugnis haben. Die sind rumgegangen, haben in der Nachbarschaft gefragt, im Betrieb gefragt. Man durfte keine Westverwandtschaft haben. Und wenn man alles das erfüllt hatte, dann bekam man das Seefahrtsbuch. Manche haben es aber auch nur für die sogenannte rote Route bekommen, die also nicht so vertrauenswürdig waren, dass sie Westhäfen anfahren durften mit.
Und die rote Route, was war das?
Na, sozialistische Häfen. Das nannte sich rechtsrum, das ging dann ja Richtung Schwarzes Meer, Ostsee.
Henry, damit steigt das ein. Henry bekommt von seinem Vater eine Kreuzfahrt geschenkt und darf dann nochmal mit der Stockholm reisen. Diese Reise, die spielt ja praktisch in der Jetztzeit, diese Kreuzfahrt, ja, die er dann noch unternimmt.
Also es spielt 2019 vor Corona, weil das ist eine der letzten Fahrten gewesen, die ich beschreibe. Anfang 20 sind dann keine Kreuzfahrten mehr gewesen wegen Corona. Und dieser Eigner, diese Schifffahrtsgesellschaft ist wegen Corona auch pleite gegangen und seitdem liegt das Schiff da und sein Schicksal ist ungewiss. Deshalb musste der Roman also 2019 spielen, das war also eine der letzten Fahrten.
Genau. Und Sie sind tatsächlich nochmal hingefahren zur Stockholm?
Ja, also die heißt heute Astoria und die lag damals, jetzt soll sie vor Cuxhaven liegen, aber wo ich recherchiert habe, lag die also in Rotterdam im Walhafen und ich bin zum einen von der Hafenseite rangefahren, also von der Werftseite, bin da nicht reingekommen. Ich habe den Fehler gemacht zu fragen. Wenn ich nicht gefragt hätte, sondern vielleicht einfach drüber geklettert wäre, hätte ich es vielleicht geschafft, aber das habe ich mich nicht getraut. Und dann bin ich von der Wasserseite, habe ich mir ein Wassertaxi genommen und habe den also bestochen, dass der mich von der Wasserseite ranfährt. Und der hat also sehr geschickt dieses Schiff umrundet und ich konnte das wirklich von allen Seiten sehen. Ich konnte es berühren, ich konnte ganz viele Fotos machen und diese Atmosphäre des Schiffes in mich aufnehmen und auch dieses Gefühl, dieses kalte Metall zu spüren. Und das war mir ganz wichtig, um das so schreiben zu können. Ich habe mir auch die Deckspläne besorgt von vor dem großen Umbau und danach. Also es gab ja eine Zeit, nachdem die DDR das Schiff wieder verkauft hat. Danach ist es dann grundlegend umgebaut worden, so dass ich mir also die Räumlichkeiten genau vorstellen konnte. Ich habe dann auch die Pläne so auf Pergament mir ausgedruckt und übereinander gelegt, den Querschnitt, um genau zu sehen, welche Ebene jetzt wo ist und wie was heißt, wo sich was befindet, damit ich das alles so nachvollziehen konnte.
Und Sie haben auch Menschen getroffen, die dort gearbeitet haben an Bord dieses Schiffes.
Ja.
Und mit denen gesprochen.
Ja, also auch das war so ein bisschen schwieriger als bei den Vorgängerromanen, weil sonst hatte ich ja immer einen Ort und die Leute kannten alle einander und dann hatte man die relativ schnell beisammen. Aber die Seeleute sind ja über die ganze Republik und zum Teil über die ganze Welt verstreut. Das war etwas schwieriger und ich habe aber ganz viele Leute gefunden, also Matrosen. Ich habe mit dem Funker gesprochen, mit Stewardessen natürlich, mit dem Koch. Eine Stewardess hat mir dann sogar noch einen Kontakt zur Barkeeperin der Völkerfreundschaft besorgt, das ist das Originalrezept vom Cocktail Völkerfreundschaft. Ja, und so hat sich, also aus diesen ganzen Erzählungen.
Ist im Buch mit abgedruckt, die Zutaten.
Ja, genau. Na, weil wir das nur hatten, dann musste das auch mit rein, ja. Den trinken sie auch, ja.
Wir können gleich noch ein bisschen darüber sprechen, wie Sie das hineingeflochten haben in die Geschichte auch. Denn jetzt ist das ja so als Recherche beschrieben, aber Sie haben es in dem Roman ja in eine erzählte Geschichte verwandelt. Eine musikalische Geschichte wollen wir jetzt noch hören. Ich war übrigens mal an Bord eines Art Kreuzfahrtschiffes, einer Fähre nach Oslo. Und da haben Sie morgens, als wir morgens in den frühen Morgenstunden nach Oslo eingelaufen sind, die Morgenstimmung gespielt von Edvard Grieg. Das war für mich ein ganz, ganz, ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber es war ein sehr, sehr bewegender Moment für mich. Und Sie haben sich ausgesucht von Edvard Grieg etwas aus Holbergs Zeit. Wie ist Ihr Verhältnis zu dieser Musik, zu der nordischen Musik von Edvard Grieg?
Die höre ich einfach unheimlich gerne. Also das ist so ein bisschen melancholisch, was ich sehr gerne mag. Und ich mag die nordischen Länder
ohnehin. Das hat so was Ziehendes in der Musik.
Ja, was Magisches, ja.
Wir hören hier die Academy of St. Martin in the Fields unter der Leitung von Neville Mariner.
Thank you.
Zu Gast bei NDR Kultur à la carte ist heute Kathi Naumann mit ihrem neuen Roman Fernwehland. Sie haben ja viel Schifffahrtsgeschichte, haben wir jetzt schon mehrfach versucht zu rekonstruieren, hier eingeflochten. Und um das zu erzählen, gibt es eine weitere Figur. Das fand ich literarisch ganz raffiniert gelöst. Sie haben da an Bord der Fahrt, die Henry unternimmt, der das Geschenk bekommen hat von seinem Vater Erwin. Mit seiner Lebensgefährtin zusammen machen sie diese Reise und sie treffen an Bord eine Schwedin, die eine besondere Geschichte verbindet mit diesem Schiff.
Ja, das ist Frieda ist eine alte Dame. Die beiden sind zunächst nicht so begeistert, dass sie mit bei ihnen am Tisch sitzt. Und dann stellt sich aber heraus, dass sie als Kind bei der Taufe der Stockholm dabei gewesen ist und beim Stapellauf. Und die drei nähern sich an, sie erzählen ihre Lebensgeschichten und es zeigt sich im Laufe der Reise, dass diese drei Schicksalsfäden ganz eng mit der Astoria oder der Stockholm verbunden sind. Und Frieda habe ich gebraucht und eingeführt, um ja die Stockholm zeigen zu können. Denn da hatte ja keiner meiner anderen Figuren, weder Erwin noch Henry, eine Chance dabei zu sein. Und diese Szenen beschreiben zu können, das war nicht so einfach von der Recherche, weil da konnte ich jetzt wirklich niemanden mehr fragen. Und ich wollte unbedingt die Schiffstaufe beschreiben und ich habe nichts dazu gefunden. Es gibt nämlich vier Schiffe, die Stockholm heißen. Zu den anderen dreien habe ich was gefunden, sogar Filmaufnahmen, das haben immer schwedische Prinzessinnen gemacht und zu dieser Stockholm habe ich nichts gefunden und ich war dann schon, habe überall hingeschrieben, auch nach Schweden und dachte, naja, muss ich mir was ausdenken und dann habe ich plötzlich eine Antwort bekommen vom, ich glaube, Marine-Reichsarchiv in Göteborg und die haben mir ein Dokument geschickt, das Protokoll von der Schiffstaufe. Und da stand alles minutiös drin, wer die Taufe gemacht hat. Das ist so eine reiche Reedereiwitwe gewesen. Dann hatte ich ihren Namen, dann habe ich Bilder von ihr mir raussuchen können und dann wusste ich genau, wie ich diese Szene beschreiben kann. Und ich habe mir auch, um das Leben auf der Stockholm beschreiben zu können, habe ich in Auktionshäusern gesucht nach alten Dokumenten und Gegenständen von der Stockholm. Ich habe mir also Menükarten besorgt. Dann gibt es ja auch solche Programme, wo dann drin steht, welche Künstler aufgetreten sind. Und die Cocktailkarten habe ich mir angeguckt. Ich kaufe mir immer ein was nicht ganz so teuer ist, weil ich es gerne in der Hand habe, mal dran rieche, um mich das richtig reinversetzen zu können. Ja, und daraus hat sich dann dieses Passagierleben auf der Stockholm entwickeln können.
Es darf jetzt niemand hören, der Nachlässe erbt und sich von nichts trennen kann, wenn man hört, wie wichtig das für jemanden wie Sie sein kann, solche Dinge zu besitzen. Man kann ja in Ihrem Buch, wenn man sich so ein bisschen vertüdelt in der Geschichte und immer wieder zum Anhang gehen, sich die Zeittafel angucken, die da zur Hilfe abgedruckt ist, damit man sich orientieren kann. Und die 12 Namen dieses Schiffes, wenn man es nur hört, ist es, glaube ich, schwierig. Es hieß Stockholm, dann Völkerfreundschaft, dann Volker, Fridtjof Nansen. Es hatte ja ganz viele Namen, bis es jetzt eben in der Jetztzeit Astoria heißt. Ja. 12 verschiedene Schiffsnamen.
Und 12 verschiedene Eigner. Es ist also sehr rumgekommen, dieses Schiff, ja.
Man merkt, Sie können gut darstellen, mit welchem Werkzeug Sie arbeiten, aber Sie verstecken das Werkzeug denn ja auch, wie ein anständiger Handwerker das tut, wenn er die Baustelle verlässt. Das liest sich ja ganz flüssig und packend, ohne dass man diese Recherchearbeit nun als Arbeit wahrnimmt bei der Lektüre.
Ja, ich will ja kein Fachbuch schreiben, sondern ich möchte ja wirklich unterhalten. Ich möchte eine schöne, mitreisende Geschichte schreiben. Und mir geht das immer so bei der Recherche. Ich suche mir dann Fachleute und die erklären mir Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Und ich habe mir also zum Beispiel für die Dampfschifffahrt habe ich einen Dampfmaschinisten gefunden, der mir diese wundervolle, über 100 Jahre alte Dampfmaschine in diesem Diesbar erklärt hat. Und ich war dann so glücklich, als ich begriffen hatte, wie diese oszillierende Dampfmaschine funktioniert und habe dann also 3 Seiten dazu geschrieben. Und 3 Tage später habe ich es mir durchgelesen und habe eigentlich alles rausgestrichen und auf 2 Sätze zusammengekürzt, weil das will ja der Leser gar nicht wissen. Ne? Es soll ja einfach so nebenbei. Ne? Man soll es ja gar nicht merken, dass man was erfährt. Und dann versichere ich mich nochmal zurück bei dem Fachmann und frage, ob bei dieser Kürzung, ob ich jetzt alles sozusagen falsch gemacht habe oder ob es noch so stimmt. Und das ist dann so mein Arbeitsprozess. Ne? Es ist erst ganz viel und dann schmeiße ich ganz viel raus und dann bleibt nur noch das übrig, was man wirklich braucht, um die Geschichte voranzubringen.
Verdichtet eben.
Ja, genau.
Stephen King nennt das Kill Your Darlings.
Also ja, man darf keine Angst vorm Streichen.
Viel, woran man auch hängt, weil es so viel Arbeit gemacht hat, muss man trotzdem rauswerfen.
Ja, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich schmeiße gerne und viel raus. Ja.
So haben wir diesen schönen, packenden Roman, in dem ja auch die Passagen, die auf der Elbe spielen, so eine ganz besondere Atmosphäre, einen ganz besonderen Sound haben.
Ja, zum einen, also so diese Fahrten durchs Elbsandsteingebirge, durch diese Schluchten, diese Engen, das ist so, hat so eine ganz besondere Atmosphäre. Und dann, deswegen fahre ich da auch immer hin und schreibe dann direkt dort, dass man es riechen und spüren kann, ne? Dieses Klamme, die Feuchtigkeit, dann diesen Geruch vom Elbwasser, das versuche ich dann alles immer so bildlich zu beschreiben, dass man es einfach miterleben kann, wenn man es liest.
Und die Geschichten der Familie, sind da auch Menschen eingeflochten als Figuren im Roman, die aus ihrem wirklichen Leben stammen? Gibt es da Vorbilder?
Also man hat ja im Hinterkopf immer Personen. Es ist so, bei den ersten Romanen ist es oft auch, sind es meine Großeltern gewesen. Und hier habe ich bei dem kleinen Erwin mit den weißblonden Haaren und mit der Zahnlücke, da habe ich immer meinen mittleren Enkel gesehen, muss ich sagen, der also so vom Wesen her, ne, auch so eingeflossen ist und auch so gerne mit Taschenmessern hantiert und so neugierig ist. Und
so eifrig auch.
Ja, ja, ne? Ja, ja.
Er will auch immer was schenken der Mutter. Und
ja, es war eigentlich so, es ist so ineinander geflossen. Ne? Die Figur war zuerst da und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass das miteinander verschmilzt. Ne? Dass diese beiden, dass die echte Person und meine Fiktive, dass die irgendwie was Gemeinsames haben. Und dann habe ich immer ihn vor Augen gesehen beim Beschreiben. Vielleicht macht es das dann auch lebendiger. Ne?
Es kommt auf jeden Fall an, dass das eine Figur ist, die mit viel Herzenswärme beschrieben wird. Und das macht gerade das Liebenswerte auch an ihren Texten aus, dass die so einen eigenen Tonfall haben, man hat das Gefühl, man sieht und riecht und fühlt mit ihnen mit.
Ja, ich kann mich auch immer sehr gut reinsteigern in alles, was so fürs normale Leben nicht immer praktisch ist, aber fürs Schreiben ist das ganz wunderbar. Also ich bin es dann auch und ich fühle das dann und ich leide dann mit und deswegen, glaube ich, kann ich es ganz gut rüberbringen dann.
Sie haben gesagt, Sie hören Musik beim Schreiben. Haben Sie auch gehört Smetana? Das ist ja letztlich auch ein Stückchen Wassergeschichte.
Ne? Ja, also ich habe mir dann gerne solche Musikstücke rausgesucht, die mir dieses Gefühl von Wasser vermitteln, weil das so schön einen in Fluss bringt, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Sie haben sich gewünscht, den Anfang der Moldau aus dem Zyklus Mein Vaterland von Friedrich Smetana. Wir hören das hier mit der New York Philharmonik unter der Leitung von Leonard Bernstein. Ein Ausschnitt aus Die Moldau, Mein Vaterland, Friedrich Smetana. Bedeutet solche Musik für Sie auch eine Kraftquelle, Kathi Naumann?
Ja, und zur Beruhigung höre ich das auch gerne. Also bei all den Nachrichten, die im Moment auf uns einstürzen, brauche ich ja so Ruhepunkte, und um wieder das Gefühl zu kriegen, mich zu erden und alles wird gut. Und das löst bei mir klassische Musik aus im Moment.
Ich denke, das geht vielen Menschen im Moment so, dass die Nachrichten einen überfordern. Und ich finde ja nach wie vor, der schönste historische Moment, den ich in meiner Lebenszeit erleben durfte, das war wirklich die Wende. Das war der Fall der Mauer. Ja. Dass wir, Sie sind heute Morgen aus Leipzig hierher gefahren. Ja, einfach so.
Ja, ja. Also mir geht das genauso. Vor allen Dingen, ich bin ja aus Leipzig und war bei den Montagsdemos in Leipzig dabei. Das war so eine Aufbruchstimmung und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl von Hunderttausenden von Menschen. Sowas, wir haben damals gesagt, es passiert Geschichte und wir sind mittendrin. Und sowas erlebt man eben wirklich, wenn man Glück hat, einmal im Leben. Und ich denke, das sollte einen auch trösten, ne? Dass sich alles ändert, nichts bleibt, wie es ist. Das finde ich auch in meinen Romanen immer so tröstlich, wenn man sich so eine jahrhundertelange Geschichte anguckt. Die Menschen haben immer wieder mit politischen Verwerfungen kämpfen müssen, gegen die sie nichts ausrichten konnten, und haben dann trotzdem immer irgendeinen Weg gefunden, ihr persönliches kleines Glück zu finden und sich zu arrangieren und ein gutes Leben zu leben.
Ja, auch, dass sich die politischen Verhältnisse verbessert haben. Ja. Es gibt ja immer Zeiten großen Unglücks und dann gibt es wieder glückliche Epochen. Darauf kann man ja hoffen, denn das war in Ihrem Roman, der da am Rennsteig spielte, wo eine Frau in der Jetztzeit, die interessiert sich so für Lost Places und geht da rum und findet Reste eines Hotels, und dann geht es in die Geschichte dieses Hotels. Das war da auch schon so. Da haben Sie einen Landstrich beschrieben, von dem aus man ja von DDR nach Westdeutschland rüber gucken konnte.
Ja, ja. Also ich habe dort meine Kindheit verbracht, bei meinen Großeltern in Sonneberg in Südthüringen. Und meine Oma ist mit uns wandern gegangen auf die Berge und hat uns dann von oben gezeigt, guck mal da drüben, das ist der Westen. Und wir haben dann immer rüber geguckt, meine Schwester und ich. Wir haben dann immer gedacht, da müsste doch was glitzern und ein Regenbogen zu sehen sein. Sah natürlich nicht anders aus als hier. Aber das war ein ganz merkwürdiges Gefühl, zu wissen, das ist der Westen, aber da können wir nicht hin, ja. Und heute, ja, bin ich ins Auto gestiegen und hierher gefahren. Einfach so.
Und Sie hatten in diesem Roman, der da am Rennsteig spielt, ja denn auch die Geschichte eines Dorfes erzählt, wo man dann Passierschein brauchte, um dorthin zu dürfen, und das Hotel dann zugrunde gegangen ist. Und so ein ähnliches Verfahren war das denn ja in dem Buch, diese Sehnsucht nach Licht war das, das im Erzgebirge spielt.
Ja,
die Geschichte.
Also das ist ein militärisches Sperrgebiet gewesen, das, wo der Uranerzabbau gewesen ist. Meinten Sie den Zusammenhang jetzt?
Nein, oder? Also das erste Buch, das hieß ja, ich hatte mir
was
das
uns erinnern lässt, war das. Also das erzählt die Geschichte der Sperrgebiete in der DDR. Das ist ja nicht nur ein Ort gewesen, sondern es gab ja die gesamte DDR-Grenze. Entlang gab es einen 5-Kilometer-Streifen und dann nochmal einen 500-Meter-Streifen. Und dort haben eben auch Menschen gelebt und gewohnt. Und wenn ich meine Oma besuchen wollte, dann musste sie für mich einen Passierschein beantragen. Und sonst konnte man nicht in dieses Sperrgebiet rein.
Das war, was uns erinnern lässt.
Genau, ja.
Und das nächste, worauf ich anspielen wollte, war dann diese Sehnsucht nach Licht. Das ist das, was
Bergbau
im Erzgebirge spielt.
Ja.
Da haben Sie ja, sagt man Bergarbeiter oder Bergmänner, wie ist da der richtige Begriff?
Bergleute.
Bergleute,
ja.
Die stolz waren auch auf ihren Beruf und das durch ganz, ganz schwierige Zeiten erlebt haben, wie hart es auch ist, in diesem Bergbau zu arbeiten, wie lebensgefährlich, wie bedrohlich und wie sich das auch verändert hat dann im Laufe der Jahrzehnte.
Und also was sehr beeindruckend ist, ist der Familienzusammenhalt dort. Also man muss sich immer richtig verabschieden, weil man nicht weiß, ob der Mann oder der Vater wieder heimkommt. Und Bergmann ist man eben nicht alleine, sondern das ist eigentlich die ganze Familie mit. Und diesen Ort, den ich da beschreibe, dieses Bad Schlema, das ist kurz nach dem Krieg Uranerzabbaustätte für das sowjetische Atomwaffenprogramm gewesen.
Erinnert heute kaum noch jemand.
Und dieser Ort ist wie so ein Phönix aus der Asche. Also man muss dazu sagen, vor dem Krieg ist das ein Kurort gewesen, weil die diese Radonquellen hatten, wo also aus der ganzen Welt Kurgäste gekommen sind. Und gleich nach dem Zweiten Weltkrieg haben also die Sowjets dort nach Uran gebohrt, gesprengt, abgebaut. Und der ganze Ort ist dann in sich zusammengefallen, weil unten drunter alles weg war. Und die haben also nicht diese Regeln beachtet, ne, die man im Bergbau eigentlich beachten müsste. Und der ist also zusammengesackt, ist eigentlich unter Strahlenhalden versunken gewesen. Und heute, wenn Sie da heute hinkommen, das ist ein wunderschöner Ort, das ist renaturiert alles. Das sieht aus, als wäre das alles naturgewachsen, ist aber, sind künstlich angelegt und überwachsene Halden. Und es gibt dort auch wieder so ein Kurbad. Also man kann im Grunde alles, was ich beschreibe, kann man hingehen und sich nochmal anschauen.
Jetzt habe ich Sie angesprochen auf Romane, die ja schon einige Jahre zurückliegen. Ist das so, dass Sie diese Geschichten weiter mit sich herumtragen?
Ja, also zum einen werde ich ganz viel noch nach Lesungen gefragt, auch zu diesen Themen. Das ist noch nicht so ad acta. Und dann muss ich sagen, ich spreche ja immer viel mit Zeitzeugen und ich erfahre Schicksale. Und ich führe sehr, sehr lange Gespräche, weil gerade mit Bergleuten, die verschlossen sind, wenn man was über Emotionen erfahren will, dann sind das sehr lange Gespräche. Dann muss ich auch von mir was preisgeben. Und für mich entwickeln sich da auch Freundschaften draus. Also erstens beeindrucken mich diese Menschen dann immer sehr. Also ich habe einen großen Respekt dann vor der Lebensleistung dieser Menschen, mit denen ich rede. Und die kommen mir sehr nahe. Und wenn ich so viel über ihr Schicksal erfahren habe, dann lässt mich das auch nicht los hinterher. Und ich habe eigentlich von jedem Roman Zeitzeugen übrig, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Wir schreiben uns, wir schicken uns Nachrichten, weil die mich einfach nicht mehr loslassen.
Bin ja gespannt, wie das weitergeht mit dem neuen Buch, das ja nicht so an einem Ort ist, sondern eben viel auch in Fernwehland, also auf See. Da bin ich sehr gespannt, wie diese Lesereise für Sie werden wird. Denn Sie sind auch im Norden viel unterwegs. Wir können das an dieser Stelle ja mal kurz sagen, dass Sie am 4.3. in Blankenese sind, in der Buchhandlung Heimann, am 5.3., am 5. März in der Stadtbücherei in Rheinbeck, am 10. März in Wismar und am 11. März in Rostock. Nur mal ein paar Stationen zu nennen. Mögen Sie das auch, die Gespräche während der Lesungen?
Schreiben fällt mir leichter als Reden, muss ich sagen. Ursprünglich habe ich ja mal geschrieben, weil ich nicht so gern rede, aber es gehört natürlich mit dazu. Und das Schöne ist, dass ich dann Rückmeldungen bekomme von meinen Lesern und ich merke, was gut funktioniert und wo die Interessen liegen. Viele Leute erzählen mir dann auch ihre eigenen Erinnerungen. Das ist immer sehr, sehr schön bei den Lesungen. Die beiden Lesungen in Hamburg übrigens sind musikalische Lesungen. Da habe ich meine Bordkapelle dabei. Und es ist ja eine Zeitreise, ne, die ich erzähle und die versetzen mit ihrer Musik dann wirklich immer in die entsprechenden Jahrzehnte. Und das wird, glaube ich, sehr unterhaltsam und schön. Darauf freue ich mich unheimlich.
Apropos Bordkapelle, wir haben jetzt als Bordkapelle für Sie hier nochmal am Start Florian Christel. Kathi Naumann, ich hoffe, Sie sind zufrieden mit meiner kleinen Bordkapelle hier. Ich konnte Florian Christel verpflichten. Origin hat er gespielt aus der Donau. Wenn bei Ihnen die Bordkapelle spielt, bei Ihren Lesungen, was haben Sie da Shanties oder was spielen die?
Nein, also die spielen zum Beispiel, entschuldigen Sie mein Herz, das ist der Zug nach Kötschenbroda. Dann, das ist die Liebe der Matrosen oder einem Seeling. Und es werden im Text auch öfter mal Songs erwähnt. Und wenn ich diese Textstelle vorlese, wo dieses Lied vorkommt, dann wird das eben gleich danach gespielt, sodass es eben so ein schönes Zusammenspiel ist und man sich das die Zeit, das Jahrzehnt gut vorstellen kann und die Situation.
Und wie groß ist die Kombo?
Zwei Musiker, ja.
Also es ist schon ambitioniert, von einem Bordorchester
ja,
zu sprechen.
Ja, natürlich.
Haben Sie eigentlich mal selbst auch eine Kreuzfahrt gemacht, um ein Gefühl dafür zu bekommen? Wie ist das an Bord eines solchen Schiffes?
Ja, also ich bin zum Glück, das hat mir hier sehr geholfen bei dem Roman, mal auf einer 3-Tages-Kreuzfahrt gewesen. Mit Moody Blues Cruise war das. Und da waren ganzen Tag Konzerte. Und ich habe aber da eben sehr schön mitgekriegt, wie das auf so einem Schiff läuft, von einem Essen ins andere fallen. Die Kabinen, wie das Gefühl ist, ne? Die Bewegung, die Schiffsbewegung. Ich fand es ganz schrecklich. Da war so ein Konzertraum, so ein abgeschlossener, ohne Fenster und man hat so das Schwanken gefühlt, dass da, das fand ich nicht so schön. Ne? Da hatte ich ein merkwürdiges Gefühl. Ne? Aber das hat mir viel geholfen jetzt bei dem Roman, dass ich das schon mal gemacht hatte.
Dieses Paar, das Sie auf die Reise schicken zu einer Kreuzfahrt, die Ihnen ja der Vater geschenkt hat, in Erinnerung an sein eigenes Fernweh, die erleben denn ja so ein Kreuzfahrtschiff zum ersten Mal als Gäste. Und das fällt ihnen gar nicht so leicht, dieser absolute Rollentausch. Früher haben sie da die Gäste bewirtet, jetzt werden sie selber verwöhnt.
Ja, also der Matrose Henry und die Stewardess Simone, die haben sich ja vor über 40 Jahren auf diesem Schiff kennengelernt. Und für die Besatzung ist es eigentlich nicht erlaubt. Also für die Matrosen, die dürfen eigentlich nicht in die Räumlichkeiten für die Passagiere gehen. Und dem fällt das, Henry fällt das unheimlich schwer, ne, dass er sich jetzt mit zur Rettungsübung einfinden soll, obwohl er eigentlich weiß, wie das geht. Das fällt den beiden wirklich schwer. Aber auf der anderen Seite wollen die auf diesem Schiff nochmal ihre Erinnerungen aufleben lassen. Und Henry möchte sich mit seiner Vergangenheit aussöhnen, denn er ist vor vielen Jahren gegen seinen Willen von seinem Schiff getrennt worden. Und ja, das ist auch ein Teil der Geschichte, dass er versucht, sich damit auszusöhnen.
Sie machen ja beides in Ihrem Roman. Einerseits ist es die Geschichte, die den Menschen etwas antut. Mhm. Also die Zeitumstände, die Zeitläufe, die oft ja auch Not und Elend und Leid erzeugen, aber auch verpasste Gelegenheiten. Und die beiden wollen nochmal versuchen, eine Gelegenheit eben nicht ungenutzt vorübergehen zu lassen.
Ja, und dadurch, dass sie Frieda treffen, wird ihnen das nochmal so vor Augen geführt, dass man eben auch für kleine Dinge dankbar sein muss und eben auch für das späte Glück, wenn man es findet, dass man es dann einfach festhält.
Also eine Liebesgeschichte haben Sie hier auch mit eingeflochten.
Ja, kann man so sagen, ja.
Arbeiten Sie eigentlich, sobald ein Buch dann fertig ist und es denn so weit ist, dass es dem Publikum präsentiert wird, heimlich schon an etwas Neuem?
Ich brauche immer schon vorher ein neues Thema. Also ich muss für mich schon immer wissen, danach ist nicht Schluss, es geht weiter. Sodass ich also schon vorher wusste, was mein nächstes Thema sein wird. Und nachdem ich es abgegeben hatte, ja, dann geht eigentlich 2 Tage Ruhe und dann geht es schon wieder los, dass ich mir Gedanken mache, ja, was ich für eine neue Geschichte erzählen könnte, wie ich die anlegen könnte, über die Figuren. Und im Moment bin ich schon wieder bei den Recherchen fürs Nächste.
Vielleicht ist das auch so ein Schutzraum nach außen, wenn man etwas hat, wohin man sich zurückziehen kann innerlich, wenn so viel von außen auf einen einstürmt.
Ja, und dass ich weiß, es geht vorwärts. Ne? Es gibt noch was, es kommt noch was danach. Es ist nicht Schluss.
Also Sie haben in den Bergen die Romane spielen, Sie haben sie unter Tage spielen lassen, Sie sind jetzt auf See. Darf ich wenigstens wissen, wo ungefähr das nächste Projekt angesiedelt ist? Fliegen Sie in den Weltraum dann?
Nein. es wird, also ich erzähle ja auch immer Industriegeschichte und es wird sich mit Textilien, Farben, Stoffen, Natur befassen.
Es wird also wieder ganz bunt. Neugierig auch auf das nächste. Ich danke Ihnen schön für Ihren Besuch hier bei NDR Kultur à la carte. Alles Gute für Sie und den neuen Roman Fernwehland. Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.